Kapitel 39 Der Dienst des Petrus. Im Rahmen seines Dienstes besuchte Petrus die Gläubigen in Lydda. Hier heilte er Aeneas, der aufgrund seiner Lähmung seit 8 Jahren an sein Bett gefesselt war, und Petrus sprach zu ihm:
Aeneas, Jesus Christus macht dich gesund. Stehe auf und mach dir selber das Bett.
Und sogleich stand er auf. Da sahen ihn alle, die in Lydda und in Charon wohnten, und bekehrten sich zu dem Herrn. In der Nähe von Lydda lag die Stadt Joppe, in der gerade Tabitha, das heißt übersetzt Reh, gestorben war. Sie war eine treue Jüngerin Jesu Christi gewesen, und ihr Leben war von wohltätigen, guten Werken für Arme und Bekümmerte und vom Eifer für die Wahrheit gekennzeichnet. Ihr Tod war ein großer Verlust. Die junge Gemeinde konnte ihre guten Taten nicht entbehren. Als die Gläubigen von der wunderbaren Heilung hörten, die Petrus in Lydda vollbracht hatte, baten sie ihn durch Boten, dringend nach Joppe zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen, und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach. Und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Petrus schickte alle weinenden und klagenden Freunde aus dem Raum. Dann kniete er nieder und betete inbrünstig zu Gott, dass er Tabithas Leben und Gesundheit wiederherstellen möge. Er wandte sich dem Leichnam zu und sprach:
Tabitha! »Steh auf!«
Und sie schlug ihre Augen auf, und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und Witwen und stellte sie lebendig vor sie. Diese Totenauferweckung war für viele Menschen in Joppe der Grund, sich zum Glauben Jesu zu bekehren. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die die Italische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Obwohl Cornelius ein Römer war, hatte er den wahren Gott kennengelernt und dem Götzendienst abgesagt. Er war Gottes Willen gehorsam und betete ihn von ganzem Herzen an. Er hatte sich den Juden nicht angeschlossen, kannte aber das Sittengesetz und gehorchte demselben. Die Juden hielten ihn für unrein, da er weder beschnitten war, noch sich am Opferdienst beteiligte. Cornelius unterstützte jedoch die Juden durch freiwillige Geschenke und war weit und breit für seine Wohltätigkeit und seine Liebenswürdigkeit bekannt. Sein rechtschaffenes Leben hatte ihm bei Juden und Heiden einen guten Ruf eingebracht. Cornelius wusste nichts vom Glauben an Christus, obwohl er an die Prophezeiungen glaubte und auf den kommenden Messias wartete. Durch seine Liebe und seinen Gehorsam wurde er nahe zu Gott gezogen und für die Annahme des Erlösers vorbereitet, als er ihm offenbart wurde. Verwerfung ist die Folge der Zurückweisung des gegebenen Lichtes. Der Hauptmann entstammte einer edlen Familie und bekleidete eine höchst vertrauensvolle und ehrenwerte Stellung. Doch diese Umstände hatten seinen edlen Charakter nicht verdorben. Wahre Güte und Größe ließen ihn zu einem moralisch wertvollen Menschen werden. Sein Einfluss war wohltuend für alle, die mit ihm in Berührung kamen. Er glaubte an den einen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Er verehrte ihn, anerkannte seine Autorität und suchte in allen Geschäften seines Lebens seinen Rat. Gewissenhaft erfüllte er alle Pflichten in seinem Heim, ebenso wie in seinem verantwortungsvollen Amt, und hatte Gottes Altar in seiner Familie aufgerichtet. Ohne Gott um Hilfe zu bitten, wagte er es nicht, auch nur einen seiner Pläne auszuführen oder die Last seiner großen Verantwortung zu tragen. Aus diesem Grunde betete er viel und ernsthaft um jene Hilfe. Glaube zeichnete all seine Werke aus, und Gott achtete ihn wegen der Reinheit seiner Taten und wegen seiner Freigebigkeit und kam ihm im Wort und Geist nahe. Während Cornelius betete, sandte Gott einen himmlischen Boten zu ihm, der ihn mit Namen ansprach. Der Hauptmann erschrak, obwohl er wusste, dass der Engel von Gott gesandt wurde, um ihm etwas mitzuteilen. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte:
»Herr, was ist?«
Der sprach zu ihm:
»Deine Gebete und Almosen sind vor Gott gekommen, und er hat ihrer gedacht. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Der wird dir sagen, was du tun sollst.«
Hier zeigt Gott wieder deutlich, wie hoch der Predigtdienst und seine ins Leben gerufene Gemeinde von ihm geschätzt wird. Nicht der Engel wurde beauftragt, Cornelius die Geschichte vom Kreuz mitzuteilen, sondern ein Mensch, der selbst allen menschlichen Schwächen und Versuchungen ausgesetzt ist, sollte ihn über den gekreuzigten, auferstandenen und zum Himmel aufgefahrenen Erlöser unterweisen. Dieser himmlische Bote wurde ausdrücklich nur zu dem Zweck gesandt, Cornelius mit dem Diener Gottes in Verbindung zu bringen, der ihm mitteilen sollte, wie er und sein Haus errettet werden konnten. Cornelius gehorchte der Botschaft voller Freude und schickte gemäß der Anweisung des Engels sofort Boten zu Petrus. Die Genauigkeit dieser Anweisungen, in denen sogar der Beruf des Mannes erwähnt wird, den Petrus besuchte, macht deutlich, dass dem Himmel die Geschichte und Geschäfte der Menschen in jeder Lebensphase bekannt sind. Gott kennt sowohl die täglichen Beschäftigungen seiner demütigen Mitarbeiter als auch die eines Königs auf seinem Thron. Geiz, Grausamkeit, geheime Verbrechen und Selbstsucht der Menschen sind ihm genauso bekannt wie deren gute Taten, Wohltätigkeit, Freigebigkeit und Freundlichkeit. Vor Gott ist nichts verborgen. Gleich nach dem Gespräch mit Cornelius begab sich der Engel zu Petrus, der sehr müde und hungrig von der Reise auf dem Dach des Hauses betete. Während seines Gebetes wurde ihm in einer Vision etwas gezeigt, und er sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes Leinentuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm:
»Steh auf, Petrus, schlachte und iss!«
Petrus aber sprach:
»Oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen.«
Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm:
»Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein.«
Und das geschah dreimal, und alsbald wurde das Tuch wieder hinaufgenommen gen Himmel. Hier können wir erkennen, wie Gottes Plan wirksam wird, um etwas auszulösen, bei dem sein Wille sowohl auf Erden als auch im Himmel geschieht. Bisher hatte Petrus noch nicht den Heiden das Evangelium gepredigt. Viele von ihnen hatten den Wahrheiten, die er lehrte, interessiert zugehört. Aber die Trennwand, die durch den Tod Christi niedergerissen wurde, existierte in der Vorstellung der Apostel immer noch und schloss die Heiden von den Segnungen des Evangeliums aus. Dennoch hatte die Arbeit der Apostel viele griechische Juden erreicht, die als Folge davon den Glauben Jesu angenommen hatten. Aber die Bekehrung des Cornelius sollte die erste bedeutende Bekehrung unter den Heiden darstellen. Durch die Vision des Leinentuches und seines Inhalts, das vom Himmel herabkam, sollte Petrus sein feststehendes Vorurteil gegen die Heiden aufgeben und begreifen, dass die heidnischen Völker durch Christus an den Segnungen und Vorrechten der Juden teilhatten und ihnen somit gleichgestellt waren. Einige Menschen behaupten, dass Gott durch diese Vision sein Verbot aufgehoben hat, das Fleisch der Tiere, die er als unrein bezeichnet hat, zu essen und Schweinefleisch als Nahrung geeignet ist. Das ist eine völlig falsche und irrige Auslegung und widerspricht dem biblischen Bericht dieser Vision und seinen Folgen klar und deutlich. Die Vision von diesen verschiedenen lebendigen Tieren, die das Tuch enthielt und Petrus schlachten und essen musste, und die Versicherung, dass nichts als unrein oder gemein bezeichnet werden sollte, das Gott rein gemacht hat, war nur eine einfache Veranschaulichung, die ihm die wahre Stellung der Heiden klar machen sollte. Durch Christi Tod waren sie zu Miterben des Israels Gottes geworden. Für Petrus war es sowohl ein Tadel als auch eine Lehre. Bisher war sein Dienst völlig auf die Juden beschränkt gewesen. Die Heiden hatte er als ein unreines Geschlecht angesehen und geglaubt, sie seien von den Verheißungen Gottes ausgeschlossen. Jetzt wurde er von Gott zum Verständnis für das weltweite Ausmaß des göttlichen Planes geführt. Noch während er sich über die Vision Gedanken machte, wurde sie ihm erklärt. Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer von Cornelius gesandt nach dem Haus Simons und standen an der Tür, riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm:
Siehe, drei Männer suchen dich, so steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt.
Dieser Befehl war für Petrus eine Prüfung, doch er wagte nicht, nach seinen Gefühlen zu handeln. Deshalb ging er hinab zu den Männern, um die von Cornelius gesandten Boten zu empfangen. Nachdem sie mit dem Apostel über ihren außergewöhnlichen Auftrag gesprochen hatten, stimmte er aufgrund der zuvor von Gott erhaltenen Unterweisung sofort zu, sie am nächsten Morgen zu begleiten. Er nahm sie höflich für die Nacht auf und machte sich am nächsten Tag mit ihnen auf den Weg nach Caesarea. Sechs Brüder, die alles bezeugen sollten, was er bei seinem Besuch der Heiden sagen oder tun würde, begleiteten ihn. Denn Petrus wusste, er würde sich für alles, was in solchem direkten Widerspruch zu den jüdischen Lehren und dem jüdischen Glauben stand, verantworten müssen. Die Reise dauerte fast 2 Tage, und Cornelius öffnete persönlich dem von Gott gesandten Evangeliumsprediger die Tür, der ihm mitteilen sollte, wie er und sein Haus errettet werden konnten. Während die Boten unterwegs waren, hatte der Hauptmann alle erreichbaren Verwandten zusammengerufen, damit auch sie die Wahrheit hören sollten. Als Petrus eintraf, war eine große Schar versammelt, die begierig seinen Worten lauschen wollte. Als Petrus das Haus des Heiden betrat, begrüßte Cornelius ihn nicht wie einen gewöhnlichen Besucher, sondern wie einen, der vom Himmel geehrt und von Gott zu ihm gesandt wurde. Nach östlicher Sitte beugte er sich wie vor einem Fürsten oder hohen Würdenträger, wie Kinder sich vor ihren Eltern verneigen, die mit Vertrauensstellungen geehrt werden. Cornelius wurde jedoch von seiner Ehrfurcht vor dem gottgesandten Apostel so überwältigt, dass er vor ihm niederfiel und ihn anbetete. Petrus war entsetzt über diese Handlung des Hauptmanns und richtete ihn auf und sagte:
»Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch.«
Dann begann er ein ungezwungenes Gespräch mit ihm, um die ehrfürchtige Scheu und übertriebene Hochachtung des Hauptmannes zu beseitigen, die er ihm erwies. Hätte Petrus die Autorität und Stellung besessen, die ihm die katholische Kirche zuschreibt, hätte er die Verehrung des Hauptmanns nicht nur unterstützt, sondern auch entgegengenommen. Die sogenannten Nachfolger des Petrus fordern von Königen und Kaisern, vor ihnen auf die Knie zu fallen. Doch Petrus selbst bezeichnete sich nur als fehlbaren und irrenden Menschen. Petrus sprach zu Cornelius und den in seinem Haus Versammelten über die jüdischen Sitten, nach denen eine soziale Verbindung mit Heiden ungesetzlich war und zeremonielle Verunreinigung einschloss. Nicht Gottes Gesetz hatte dies verboten, sondern menschliche Traditionen hatten diese verbindliche Sitte eingeführt. Er sagte:
»Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen.«
Daraufhin berichtete Cornelius seine Erfahrung und die Worte des Engels, der ihm in der Vision erschienen war. Zum Schluss sprach er:
»Da sandte ich sofort zu dir, und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist.«
Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach:
»Nun erfahre ich die Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm.«
Obwohl Gott die Juden mehr als alle anderen Völker begünstigt hatte, wurden sie in dem Augenblick, als sie das Licht endgültig ablehnten und nicht in Übereinstimmung mit ihrem Bekenntnis lebten, von Gott nicht mehr höher angesehen als andere Völker. Heiden, die wie Cornelius Gott fürchteten, gerecht handelten und nach dem Licht, das sie erhielten, lebten, wurden von Gott geachtet und ihr aufrichtiger Dienst wurde angenommen. Doch ohne die Erkenntnis Christi war der Glaube und die Gerechtigkeit des Cornelius nicht vollkommen. Deshalb sandte Gott ihm das Licht und die Erkenntnis für die Weiterentwicklung seines rechtschaffenen Charakters. Viele Menschen lehnen das von Gott gesandte Licht ab und benutzen die Worte, die Petrus an Cornelius und seine Freunde richtete, als Entschuldigung.
»Sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm.«
Sie behaupten, es sei ganz gleich, was der Mensch glaube, solange ihre Werke gut seien. Aber solche Leute irren sich. Der Glaube muss mit den Werken übereinstimmen. Entsprechend dem erhaltenen Licht sollten sie voranschreiten. Wenn Gott sie in Verbindung bringt mit seinen Dienern, welche neue, durch Gottes Wort begründete Wahrheiten erhalten haben, sollen sie diese Wahrheiten mit Freuden annehmen. Die Wahrheit schreitet fort und führt nach oben. Aber auch alle, die behaupten, allein ihr Glaube könne sie erretten, geben sich einer Illusion hin, denn nur durch Werke wird der Glaube stark und vollkommen. Petrus predigte seinen aufmerksamen Zuhörern Jesus, sein Leben, seinen Dienst, seine Wunder, den Verrat, seine Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt und sein Werk im Himmel als Vertreter und Fürsprecher der Menschen, um für sie zu bitten. Während der Apostel sprach, glühte sein Herz mit dem Geist der Wahrheit Gottes, die er den Versammelten verkündete. Seine Zuhörer waren zutiefst ergriffen durch die Lehren, die sie vernahmen, denn ihre Herzen waren für die Annahme der Wahrheit vorbereitet. Plötzlich wurde der Apostel durch das Herabkommen des Heiligen Geistes unterbrochen, der sich in gleicher Weise wie am Pfingsttage offenbarte. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hoch priesen. Da antwortete Petrus:
Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir?
Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, noch einige Tage da zu bleiben. Das Herabkommen des Heiligen Geistes auf die Heiden war nicht gleichbedeutend mit der Taufe. In allen Fällen sind Glauben, Reue und Taufe die erforderlichen Schritte für die Bekehrung. Dadurch ist die wahre christliche Gemeinde vereint in einem Herrn, einem Glauben und einer Taufe. Durch heiligende Gnade werden die verschiedenen Gemüter umgewandelt und das Leben aller Gläubigen von den gleichen charakteristischen Grundsätzen bestimmt. Petrus entsprach den Bitten der gläubigen Heiden, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben und allen dort wohnenden Heiden Jesus zu predigen. Als die Brüder in Judäa hörten, dass Petrus zu den Heiden gepredigt, in ihren Häusern mit ihnen zusammen gewesen und mit ihnen gegessen hatte, waren sie überrascht und durch sein eigenartiges Verhalten verärgert. Sie befürchteten, dass eine solche Verhaltensweise, die ihnen anmaßend vorkam, seinen eigenen Lehren widersprechen würde. Sobald Petrus mit ihnen zusammentraf, traten sie ihm mit einem strengen Tadel entgegen.
Du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind, und hast mit ihnen gegessen.
Frei und offen bekannte ihnen Petrus die ganze Angelegenheit. Er erzählte ihnen von seiner Vision und teilte ihnen mit, dass er ermahnt worden war, weder zeremonielle Unterschiede zwischen Beschnittenen und Unbeschnittenen zu machen, noch die Heiden als unrein zu betrachten, denn Gott sieht nicht die Person an. Er berichtete ihnen von Gottes Befehl, zu den Heiden zu gehen, von den Boten des Cornelius, von der Reise nach Caesarea und vom Zusammentreffen mit Cornelius und allen Versammelten in dessen Hause. Die Tatsache, dass er 6 jetzt anwesende Jünger als Zeugen mitgenommen hatte für alles, was er dort gesagt oder getan hatte, obwohl er auf Gottes Befehl in das Haus eines Heiden gegangen war, machte seinen Brüdern seine Vorsicht erkennbar. Er wiederholte den Inhalt seiner Gespräche mit Cornelius, die er ihm von seiner Vision berichtet hatte, dass er Boten nach Joppe schicken und Petrus holen lassen solle, damit dieser ihm mitteile, wie er und sein Haus errettet werden könnten. Er erzählte noch einmal alles, was bei diesem ersten Zusammentreffen mit den Heiden passiert war.
Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, ebenso wie am Anfang auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren konnte?
Als die Jünger dies hörten, schwiegen sie und waren davon überzeugt, dass das Verhalten des Petrus mit dem Plan Gottes vollkommen übereinstimmte und ihre alten Vorurteile und alleinigen Vorrechte durch das Evangelium von Christus zunichte gemacht wurden. Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen:
So hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt.